lese den Predigtext aus Lukas 8 aus der Guten Nachricht Bibel. Sie fuhren weiter und erreichten das Gebiet von Gerasa, das Galiläa gegenüber am anderen Seeufer liegt. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann aus jener Stadt entgegen. Er war von bösen Geistern besessen. Kleider trug er schon lange nicht mehr. Er war auch nicht im Haus festzuhalten, sondern lebte in den Grabhöhlen. Als er Jesus sah, schrie er auf, warf sich vor ihm zu Boden und rief: Was hast du bei mir zu suchen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Bitte, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem bösen Geist befohlen, aus dem Besessenen auszufahren. Dieser Geist hatte den Mann schon lange in seiner Gewalt. Man hatte den Besessenen zwar immer wieder wie einen Gefangenen an Händen und Füßen gefesselt, aber jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und war von dem bösen Geist in die Wildnis getrieben worden. Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Legion. Es waren nämlich viele böse Geister in den Mann gefahren. Die baten Jesus, er solle sie nicht in den Abgrund verbannen. In der Nähe weidete eine große Schweineherde auf dem Berg, und die bösen Geister baten ihn, in die Schweine fahren zu dürfen. Jesus erlaubte es ihnen. Da kamen sie heraus aus dem Mann und fuhren in die Schweine, und die Herde raste das steile Ufer hinab in den See und ertrank.
Als die Schweinehirten das sahen, liefen sie davon und erzählten in der Stadt und in den Dörfern, was geschehen war. Die Leute wollten es selbst sehen. Sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren waren, zu seinen Füßen sitzen. Er war ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Da befiel sie große Furcht. Die Augenzeugen erzählten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Darauf bat die gesamte Bevölkerung von Gerasa und Umgebung, Jesus möge ihr Gebiet verlassen. So sehr fürchteten sie sich. Da stieg er ins Boot, um zurückzufahren. Als der Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat Jesus, mit ihm gehen zu dürfen. Aber Jesus schickte ihn weg und sagte: Geh nach Hause und erzähl, was Gott für dich getan hat. Der Mann zog durch die ganze Stadt und machte überall bekannt, was Jesus für ihn getan hatte.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, was wären wohl Schlagzeilen gewesen am nächsten Tag in der Gerasener Gazette? Vielleicht: Schweineherde stürzt in den See, Tierschützer entsetzt. Oder: Wunderbare Heilung wird zum Stadtgespräch. Vielleicht auch: Dämonische Legion zieht sich zurück und ersäuft im See. Sauerei: Umstrittener Prediger ruiniert Schweinewirtschaft. Je nachdem, wo man diese Zeitung auslegt, hätte man entsprechende Schlagzeilen wählen können. Die Redaktionssitzung konnte sich aber nicht entscheiden und wählte den in der Bibel üblichen Titel: Jesus heilt einen von Dämonen besessenen Mann. Die Jünger Jesu hatten schon vor dieser Begebenheit dramatische Szenen erlebt. Wer in der Bibel mal nachlesen möchte, der Abschnitt davor berichtet davon, dass die Jünger über den See fahren, in Seenot geraten und rufen: Meister, Meister, wir kommen um. Und Jesus steht auf und bedroht den Wind und die Wellen, und auf einmal wird alles ganz still. Da sind Jünger dramatisch mit Naturgewalten und der Macht Jesu darüber konfrontiert worden. Das, was die Bibel in wenigen Versen berichtet an der Stelle, müssen dramatische Szenen gewesen sein. Und wie ist das? Man kommt vom Regen in die Traufe und jetzt diese Situation. Jetzt im Gebiet der Gerasener, das ist eine fremde Gegend. Da haben normalerweise Juden oder Leute, die mit Jesus unterwegs sind, nichts zu suchen. Das ist eine fremde Gegend und auch dort eine stürmische Begrüßung, könnte man sagen. Wie fühlen sich wohl die Jünger Jesu, als sie endlich am sicheren Ufer ankommen, festen Boden unter den Füßen haben und ein Irrer rast auf sie zu? Sie merken erstmal, wir sind in der Nähe eines Friedhofs. Wo kommt dieser Typ her? Und dann kommt dieser Besessene auf sie zugerannt. Die Bibel berichtet davon, besessen von Dämonen, nackt, wirklich nackt, Kein schöner Anblick. Obdachlos, entsprechend ungepflegt wahrscheinlich. Ein Grufti, gegen den die Leute aus der Gothic-Szene ein Witz sind. Mit schrillem Geschrei, kaum zu bändigen, weil er eben Kräfte hat, die übermenschlich sind. Sieben Kings Geschichten sind Kinderbücher dagegen. Jetzt stehen die Jünger da und Jesus und dieser Irre rast auf sie zu und vielleicht haben sie sowas Ähnliches wie die Jahreslosung im Sinn. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Aber was tut Jesus jetzt? Wie kann Jesus diesem Irren begegnen? Freundlich? Furchtsam? Unsicher? Vielleicht aber auch mit Autorität? Deeskalierend, wie man so schön sagt, nun beruhig dich mal. Oder erkannte er sofort den Feind in ihm? Vom Guten und vom Bösen und was Jesus dazu sagt. Jesus sagt zunächst gar nichts, das fällt auf. Auch die Jünger treten völlig in den Hintergrund. Denn das, was Jesus da sieht und was die Jünger beobachten, bedarf keines Kommentars und keiner großen Worte. Der Mann, der da vor ihnen stand, mit allen Kennzeichen eines Wahnsinnigen, der nachts hinausläuft, der an Begräbnisstätten übernachtet, ein Gemeingefährlicher, der nicht unter Menschen leben konnte, vielleicht auch nicht unter Menschen leben durfte. Sie wollten nichts mit dem zu tun haben, obwohl er offensichtlich Familie hat im Ort. Der auf Grabstätten angewiesen war, die als Wohnung und Schlupfwinkel böser Geister galten. Und wer geht auch heute noch gerne nachts über einen Friedhof? Sehr unangenehm. Ich habe das mal mit einer Jungschargruppe bei einem Geländespiel ausprobiert. Das war schön gruselig. Aber das war noch brutaler hier an dieser Stelle. Und dann diese Kraft mancher Besessener, die auch vor Ketten und Fesseln keinen Halt macht. Dieser Mann rast auf Jesus zu, aber er fällt ihn nicht an, sondern fällt vor ihm auf die Füße, zu Boden. Fällt Jesu zu Füßen. Er fällt Jesus nicht an. Das ist ein überraschender Moment an dieser Stelle. Und gleichzeitig, im schrillen Schrei des Mannes, schreit diese Dämonenwelt auf. Die weiß, was Menschen nicht wissen. Dass dort Jesus Christus, der Sohn Gottes, steht und sein Kommen und seine Gegenwart diesen Dämonen Einhalt gebieten wird. Er wird die Dämonenwelt überwinden. Letztlich am Ende der Geschichte ist sie zwar besiegt, aber keineswegs bekehrt, diese Welt. Was wir hier lesen in der Bibel, sind machtvolle Szenen. Szenen, die beängstigen. Also wenn man das nochmal liest zu Hause aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 8, da kann man schon eine Gänsehaut bekommen. Das ist zum Fürchten. Ich fühlte mich dabei erinnert bei der Vorbereitung an eine Begegnung in der U6 neulich. Da stieg jemand im Kampfanzug ein junger Mann, offensichtlich auch mit Drogen belastet, wie man an seinen Augen erkennen konnte. Und nun stand er da in der vollen U6 und fing an, sich zu maskieren. Und er stand einen halben Meter neben mir. Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl, weil man da auch nicht weglaufen kann. Man kann vielleicht aussteigen oder den Platz wechseln, aber mit einer vollen U6 ist das nicht so ganz einfach. Eine Szene zum Fürchten, vielleicht auch in unserem Alltag, aber das, was hier geschildert wird, ist noch brutaler. Worauf richtet sich eigentlich unser Blick bei dieser Geschichte? Auf den Besessenen und die Macht der Dämonen, die Macht des Bösen? Oder soll unser Blick gerichtet werden auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, der durch seine hoheitliche Ruhe, könnte man sagen, ganz im Gegensatz zu diesen lärmenden Dämonen steht? Das sind Welten, die sich da begegnen. Und wenn wir in unserem Alltag dem Bösen begegnen, das Böse gibt es auch heute in vielen Situationen, dann schauen wir in der Regel gebannt auf das Böse, das, was uns Angst macht. Und übersehen dabei den, der eigentlich über dem Bösen steht, Jesus Christus, vor dem das Böse schon längst zu Boden gegangen ist. Und trotzdem macht das Böse einen Höllenlärm. Wenn wir in unserem Alltag mit dem Bösen konfrontiert werden, ergeht es uns vielleicht wie dem Besessenen. Auf die Frage Jesu, wie heißt du, nennt er nicht seinen Namen, sondern er sagt Legion, 6000 Mann. Es gibt Ausleger, die sagen, es kann sein, dass dieser Mensch als Kind den Einmarsch einer römischen Legion dort erlebt hat, mit allen Gräueln, mit Mord und Totschlag und Vergewaltigung, und dass das ganz tief in seiner Seele eingeprägt ist. Das ist eine Möglichkeit, aber auch eine Spekulation. Aber dieser Mensch erlebt es, dass eine Legion ständig durch sein Leben marschiert. Eine Legion des Bösen. Durch seine Gedanken, voll mit Bildern und Szenen und Klängen und Geräuschen und Begegnungen und Erinnerungen, bis hinein in seine schlaflosen Nächte. Das sind die Albträume, die da legionenweise kommen. Eine beeindruckende Zahl, diese Legion. Eine gewaltige Zahl, machtvoll, nicht zu beherrschen, fürchterlich, vernichtend. Nicht zu bändigen, diese Legion der Gedanken. Vielleicht kennen wir das auch, wenn wir mal schlaflose Nächte oder auch schlaflose Tage haben. Wenn auf einmal diese Legion der Dämonen durch unser Leben marschiert, durch die Beziehungen, in denen wir leben, durch unsere Gebundenheit und auch durch manche Sucht, durch viele Sorgen und Ängste am Arbeitsplatz, um den Arbeitsplatz. Im Blick auf den zerstörten Selbstwert, jeder trampelt über mich drüber. Im Blick auf Fehler, die man wieder gut machen kann, aber das kostet auch Überwindung. Oder im Blick auf echte Sünde, wo Situationen passiert sind, die uns von Gott trennen. Und dann sind diese Legionen da und marschieren durch das Leben und trampeln alles platt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist die Jahreslosung 2011. Das sagt sich so leicht. Doch was sagt Jesus dazu? In diesen Versen aus dem Lukas-Evangelium findet das einzige synoptische, also im Vergleich mit anderen Evangelien, Gespräch mit Dämonen statt, das ruhig verläuft. Andere Gespräche sind viel dramatischer, wenn man in der Bibel nachliest. Laut, schrill, voller Horror. Aber hier wird deutlich, deswegen schildert Lukas das auch so, dass das Böse, die Dämonen, ihre unbegreifliche Zahl schon längst in der Hand Jesu ist, unter seiner Macht. Und sie können nichts mehr tun, ohne die ausdrückliche Erlaubnis Jesu. Sie fragen sogar, ob sie hinterher in die Schweine dürfen. Jesus muss ihnen das gestatten. An der Stelle wird deutlich, dass er die Macht hat. Angesichts des Bösen im Dritten Reich, in der Nazi-Diktatur, hat Karl Barth mal Folgendes gesagt, der große Theologe, 3 Worte, die auch heute, denke ich, noch wichtig sind in solchen Situationen. Er sagte, es wird regiert. Es wird regiert, und er meinte damit die Herrschaft Jesu Christi, auch über das Böse, auch in der Konfrontation mit dem Bösen. Es wird regiert. Jesus Christus ist der Herr, der das Böse besiegt hat, aber das Böse keineswegs immer bekehrt hat. Denn die Dämonen bleiben ja im heidnischen Gebiet, auch wenn sie einen Ortswechsel vornehmen, vom Menschen in die Schweineherde. Wer sich ein bisschen mit dem Judentum auskennt, der weiß, Juden essen kein Schweinefleisch. Schweine sind unreine Tiere. Die Muslime haben das übernommen, auch aus dem Judentum. Jüdische und judenchristliche Erzähler wissen, Schweine sind die geeignete Wohnstadt für Dämonen. Dort fühlen sie sich im wahrsten Sinne des Wortes sauwohl. Da gehören die hin. Und Jesus erweist nun seine Macht über das Böse, die Dämonen, nicht indem er sie vernichtet, ihnen aber einen Platz zuweist, der angemessen ist, der passt. Und dann diese Austreibung der Dämonen wird ganz sichtbar demonstriert. Und diese Demonstration leisten die selbstmörderisch wild in den See rasenden Schweine. Mit diesem Exorzismus Jesu ist die Macht der Dämonen über diesen Menschen gebrochen. Aber die Dämonen selbst sind nicht ein für alle Mal aus der Welt geschafft. Im Alten Orient sagt man, Dämonen weilen gerne an Wasserstätten. Nicht nur an Schweinen offensichtlich. Und dass die Dämonen noch nicht gebannt sind, kann man heute auch erleben, wenn man mit dem Bösen konfrontiert ist. Entscheidend ist aber jetzt nicht die Dämonologie. Ich möchte also keine Lehre über Dämonen jetzt hier entwickeln, sondern darauf schauen, was mit diesem Mann geschieht. Die Dämonen fordern ja ganz viel Aufmerksamkeit. Erstmal in der Gestalt dieses Mannes, in seinem Verhalten, in seinem Geschrei. Aber der Mensch bekommt durch Jesus Aufmerksamkeit. Der Mensch ist wichtig. Und da sehen wir nun einen völlig verwandelten Menschen. Der sitzt auf einmal bekleidet da, ist nicht mehr nackt. Der ist völlig bei Verstand. Der wird nicht mehr durch andere gesteuert, sondern kann klar denken und Dinge auch beurteilen und bewerten, kommunizieren. Er sitzt friedlich zu den Füßen Jesu, so wird's geschildert. Was für eine Szene, was für ein Kontrastprogramm. Paulus hätte das, was der Mann jetzt erlebt, vielleicht so formuliert. Paulus schreibt mal, ich lebe doch nicht ich, doch denn Christus lebt in mir. Ich lebe doch nicht ich, denn Christus lebt in mir. Da sitzt ein anderer und es ist trotzdem der gleiche. Dort, wo das Böse weicht, die Dämonen durch Christus vertrieben werden, entsteht Raum für etwas Neues, für ein Leben mit Jesus Christus. Und dort, wo Jesus Christus mit seiner hoheitlichen Ruhe einem Menschen begegnet, dem Dämonen durch das Leben rasen, dort kehrt Ruhe ein. Der Friede Gottes kann das Leben erfüllen, wie die Ruhe nach dem Sturm. Das ist eine dramatische Verwandlung im Leben. Ist so etwas heute noch möglich? Ich glaube schon, wenn wir damit rechnen, dass Gottes Geist, die Macht Jesu Christi, gegenwärtig ist und Menschenleben verändern kann, im Großen und im Kleinen, dann ist das möglich. Wenn die Dämonen unseres Lebens, die Großen und die Kleinen, wenn sie sich unsere Herzen, Gedanken, Gefühle und Beziehungen rasen, können wir immer auf Jesus zurennen. Ihn aber nicht anfallen, sondern ihm zu Füßen fallen. Zu sagen, Herr, mach mich frei. Vielleicht brauchen wir auch gar nichts zu sagen, weil Jesus das schon längst erkannt hat und sieht. Lass dich also nicht vom Bösen überwinden. Bleib nicht gefangen in deinen Ketten und Dämonen, sondern überwinde das Böse mit Gutem, nicht aus eigener Kraft, sondern weil die Kraft Gottes dir in Jesus Christus begegnet und die dich befreit. Zum Schluss geschieht ja noch etwas sehr Merkwürdiges. Dieser Mann hat sich ja nun verändert und das Volk könnte sich freuen. Das ist wieder einer von ihnen aus ihrer Gemeinschaft. Die reagieren aber ganz anders. Die wollen auf einmal mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Die haben Angst vor Jesus. Die dramatische Verwandlung dieses Mannes bleibt nicht unbemerkt. Sie sorgt aber nicht für Freude, sondern für Furcht. Zuerst machte dieser Mann den Menschen Angst, als er von Dämonen besessen, in Grabstätten hauste und mit Ketten nicht zu bändigen war. Jetzt macht er wiederum den Menschen Angst, weil er auf einmal ein ganz anderer ist, als sie ihn kannten und ihn auch einordnen konnten. Auf einmal stimmt das Bild nicht mehr. Und auch die lebensverändernde Kraft Jesu macht diesen Menschen Angst. Der wird jetzt durch etwas anderes bestimmt. Nicht die Dämonen bestimmen sein Leben und steuern ihn, sondern da ist etwas anderes, was sie nicht kennen, wenn Gottes Kraft und sein Geist auf einmal in diesen Menschen kommt. Und wie kann man mit so einem Menschen umgehen, den die Kraft des Evangeliums verändert? Ist er immer noch der Alte? Oder kann man ihm zugestehen, als neuer Mensch jetzt zu leben? Und wie gehen wir heute noch mit der Vorgeschichte eines Menschen um, dessen Vorgeschichte unheilig ist, vielleicht auch unmoralisch, böse oder angsteinflößend, wenn Jesus Christus auf einmal diesen Menschen verändert und befreit? Das ist eine Herausforderung auf feine Gemeinschaft. Die Gerasener konnten damals nicht damit umgehen. Sie glaubten als Heiden nicht an Gott. Die Gemeinde Jesu, die Jüngerschaft, konnte aber damit umgehen, wenn ein Mensch die verändernde Kraft Gottes erfährt und für die Zukunft des Lebens befreit wird. Interessant noch etwas zum Schluss. Der Mensch, der von Dämonen besessen und durch Jesus befreit worden war, wollte sein Zuhause verlassen und mit Jesus gehen. Eigentlich ideal. Da kommt einer zum Glauben, wird Christ und ist gut aufgehoben in der Gemeinschaft Jesu und soll also alles hinter sich lassen. Seine Familie, seine Vergangenheit, auf einmal ganz raus aus diesem System in ein neues, in die Jüngerschaft, in die Jüngergemeinde. Ein wunderschöner Gedanke, eigentlich eine konsequente Nachfolge, wo alles zurückgelassen wird. Interessant ist, dass Jesus das nicht befürwortet. Jesus sagt nicht, komm mit, ich bringe dir bei, wie man als Christ lebt. Sondern Jesus sagt zu den Menschen, Nein, geh zu deiner Familie zurück und erzähle ihnen von dem Wunderbaren, das Gott für dich getan hat. An dieser Stelle merkt man, dass Jesus von diesen Menschen nicht fordert, seine Beziehungen aufzukündigen, weil er Christ geworden ist. Er fordert von niemandem an dieser Stelle, dass er seine Familie verlässt. Und für das Familienleben wird das sicher eine Herausforderung sein, wenn einer aus einer Familie zum Glauben kommt und ein anderer nicht. Das wird sich auswirken auf die Familie. Wo ein Mensch, der zum neuen Leben befreit ist, in der Beziehung zum anderen bleibt, der diese Befreiung nicht erlebt hat und nicht an Christus glaubt. Aber was ein Mensch mit Christus erlebt, das wirkt hinein in die Familie und in die Beziehungen. Bis dahin, dass ein Mensch dann von dem Wunderbaren erzählen kann, das Gott für ihn getan hat. Da gibt's nämlich Leute, die da noch hinhören. Und das ganze Leben spiegelt das auch wieder. Und dann zieht das Kreise über die Familie hinaus, dass Jesus Christus frei macht und dein Leben verändert und dem Bösen Einhalt gebietet. Amen.